Ja, bevor ich jetzt was zu Ernst Bloch sage und auch versuche ein bisschen zu skizzieren, warum Bloch da so eine besondere Position hat, will ich doch nochmal so ein paar allgemeine Bemerkungen machen, die vielleicht das Thema auch schon mal im Hinblick auf den letzten Teil ein wenig in die gegenwärtige Problemlage bringen. Warum das aktuell ist oder warum eben auch nicht. Erstmal, damit es nochmal so von der Konstellation hier vorne klar ist, Kerstin spricht denn schon eher als Kunsthistorikerin. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir jetzt über diese Expressionismusdebatte im Folgenden sprechen. Kerstin spricht über den Expressionismus als bildende Kunst. Und das ist auch ganz entscheidend, das werden wir noch sehen, dass die Debatte selber erstmal eine Debatte um Literatur ist. Und das kann man auch in dem Sinne wörtlich nehmen, dass es da um Sprache geht und überhaupt um die Frage, wie ich mit Sprache, das meint der Expression, etwas ausdrücken kann, nämlich Wirklichkeit ausdrücken kann. Aber das nur mal im Vorwege. Ich rede als Philosoph. Das ist mir nicht ganz recht, ja. Aber das ist so ein bisschen die Rollenverteilung, die wir hier haben.
Wir können ja tauschen später.
Später tauschen wir auch noch. Trikottausch. Aber ich glaube, dass genau das auch schon wiederum das Problem kennzeichnet, weil im selben Maße, wie Kerstin jetzt was gesagt hat, sondern aus der Perspektive der Kunstgeschichte, wird schon klar, wie die Frage von Kunstgeschichte eigentlich in Bezug auf den Expressionismus Kunst selber in Frage stellt. Und im selben Maße, wie du das getan hast, gilt das auch für die Philosophie. Und das ist nicht unwichtig für den gesamten Problemkomplex. Also nur, um sozusagen die Eckdaten verortet zu haben, wir kommen aus dem 19. Jahrhundert. Und man kann eigentlich sagen, dass das 19. Jahrhundert das Jahrhundert ist, in dem die bürgerliche Gesellschaft relativ am Anfang das, was sie philosophisch über die Welt zu sagen hat, abgeschlossen hat mit Hegel. Und danach passiert nichts Großes mehr in so einem ganz buchstäblichen Sinne. Hegel liefert ein System und da steht drin, wie es ist. Und wenn man es anders sieht, dann arbeitet man so ein bisschen an kleinen Baustellen, aber nicht mehr an diesem großen System. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir eben so eine Figur auch hier in Weimar sehr präsent wie Nietzsche haben. Der ja auch schon ganz anders schreibt als Hegel, nämlich eher aphoristisch, beziehungsweise in so kleinen Fragmenten. Hegel schreibt ja auch systematisch, schön mit Paragraphen und dann dazugehörigen Gesetzes, also Paragraphenzahlen. Dann haben wir, das ist nicht unwichtig auch für diese ganze Frage von Expressionismus, also jemand wie Nietzsche, beziehungsweise ein Klima, ein Stichwort, was von dir auch gekommen ist, ein Klima der Dekadenz. Also da steckt Dekade drin und es ist genau diese Zeit um 1900, wo klar wird, die bürgerliche Gesellschaft kann das, was sie eigentlich vor 100 Jahren, also ungefähr so zwischen Französischer Revolution und Hegel, mal so formuliert hat als humanistische, emanzipatorische Idealgesellschaft, das kann sie nicht realisieren. Ja, also wir haben den Deutsch-Französischen Krieg in den 1870er Jahren und dann eben schließlich Ersten Weltkrieg und irgendwas stimmt da nicht in diesem ganzen in dieser ganzen Veranstaltung, ganz offensichtlich, also mal abgesehen davon, dass auch klar wird, der Kapitalismus ist dann nicht so toll, also die Arbeiter leben relativ elend, nee, nicht relativ, sondern die leben objektiv elend in den Städten und so weiter und so fort. Dekadenz ist erstmal eine Reaktionsweise des Bürgertums selber auf sozusagen eine gesellschaftliche Situation, die das Bürgertum selber nicht beherrschen kann. Und jetzt muss man sich grundsätzlich vor Augen halten, welchen Stellenwert die Kunst ja für die bürgerliche Gesellschaft hat. Also, dass die Kunst ja eigentlich Identität mit der Gesellschaft herstellen soll. Und zwar auch da, wo klar ist, dass eben die Gesellschaft selber noch nicht so gelungen ist, wie das Bürgertum sich die vorstellt. Also, das heißt, die Kunst ist immer so einen Schritt voraus und zeigt sozusagen die Idealgesellschaft und bietet auch so ein kleines Reservat, also schließlich ja auch im ganz faktischen Sinne mit Museen und sonstigen Veranstaltungen, wo man halt hingehen kann als Bürger und sich angucken kann, wie es eigentlich sein soll. Und daran hält man fest. Und genau das funktioniert jetzt aber nicht mehr, einfach deshalb, weil sozusagen die Realität so weit aus diesem Kunstanspruch herausrutscht, dass eben zum Beispiel nachher jemand wie Brecht sagt, man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit. Also dass gewissermaßen die Realität selber als Gegenstand für die Kunst verschwimmt. Man weiß überhaupt nicht mehr, was Wirklichkeit ist. Und das ist auch ein interessanter Punkt für diese ganze Diskussion, auf die das jetzt hinausläuft. Also das kurz vorweggegriffen, die Expressionismusdebatte, über die wir eigentlich dann gleich reden, ist eine Debatte, wo Expressionismus gegen Realismus verhandelt wird. Und das ist aber jetzt noch nicht der Fall. Also wo wir am Anfang des 20. Jahrhunderts den Expressionismus als Avantgarde-Bewegung haben, ist der Realismus nicht der Gegenpol zum Expressionismus, sondern Impressionismus. Und sozusagen der Realismus selber ist eine relativ eigenständige Sache, die eigentlich im selben Strom steht, wie das, was auch der Expressionismus thematisiert, nämlich wie kriegen wir überhaupt einen künstlerisch-ästhetischen Zugriff auf Wirklichkeit.
Und die es halt, also ganz kurz, die es halt in Deutschland auch nie gab. Also den Realismus gab es als in Russland als zaristischen Realismus und in Frankreich als bürgerlichen Realismus, aber in Deutschland gab es nie ein organisiertes Bürgertum, was sowas zustande gekriegt hätte.
Genau. Ich habe Nietzsche erwähnt, eine zweite Position, die ganz zentral ist für diese ganzen Fragen, die man dann ja eben auch, was ja auch schon mal interessant ist, in Texten nachlesen kann von bildenden Künstlern. Also wir haben Manifeste, wo bildende Künstler, die eigentlich malen, jetzt selber schreiben, wie sie das sehen, was sie da malen. Das ist Sigmund Freud, ja, beziehungsweise überhaupt die Entdeckung des Unbewussten, was ja auch als Kategorie schon mal so bildlich zu nehmen ist. Also wir haben nicht einfach nur ein Verhältnis von Sein und Bewusstsein, sondern irgendwas schwimmt zwischen diesem Sein und Bewusstsein, was nicht so ganz greifbar ist. Das sind so Urkräfte oder vielleicht auch Nicht-Urkräfte oder Träume oder irgendwas, was die Idee von Wirklichkeit auch durchbricht oder auch nicht durchbricht. Und genau dieses Klima, ja, also gar nicht mal, ich sage jetzt Klima deshalb, weil das eben nicht darum geht, dass die jetzt alle so Freud-Exegese betrieben haben oder meinetwegen auch Nietzsche-Exegese betrieben haben, sondern es gibt erstmal so ein Klima, wo solche Eckdaten eine Unsicherheit darstellen, die sich eben auch dann in der Kunst wiederfindet und entsprechend aufgegriffen wird. Also wenn es eben um sowas geht, wie, das hattest du ja erwähnt, also dieses Geistige oder überhaupt die Spiritualität, das sind ja auch so ganz merkwürdige Kategorien, ja, auch zur damaligen Zeit, die Seele und die Form, also das heißt, es kommt ein Begriff, der kommt eher so aus dieser ganzen Debatte eben des Designs, der Architektur, des Funktionalismus und dann aber eben die Suche nach dem Seelischen. Übrigens für diese ganze Frage des Nationalen sehr zentral das Afrikanische, das Exotische. Ja, also auch das spiegelt sich ja nochmal, was du, Kerstin, gesagt hast über die Aktmalerei, die man denn da findet, dass es eben nicht nur kleine Mädchen sind, die dargestellt werden, sondern es sind gerne mal dann auch eben so völlig idealisiert dargestellte Frauen oder weibliche Körper aus Afrika oder der Südsee. Ne? Also bei Schmidt-Rottluff gibt es sowas. Und, aber diese Idee, dass es sozusagen irgendwas gibt, wo man zurück muss, ja? Also wo es einen Ursprung gibt, wo es irgendwas gibt, was verschüttet ist, wo das Innerste nach außen gekehrt werden muss, die scheinen mir ganz zentral zu sein, weil die bricht natürlich völlig mit dem bisherigen Fortschrittsideal, was es gab. Ja, also auf einmal ist sozusagen der Fortschritt ein Innehalten, wo man zurückgeht. Und das bringt auf den Plan, wie gesagt, überhaupt die Frage, was ist denn die Aufgabe der Kunst? Ja, also an welcher Stelle braucht eine Gesellschaft Kunst? Was ist Kunstkritik von Gesellschaft? Oder ist es eine Widerspiegelung von Gesellschaft? Oder ist es irgendwie so ein Beschäftigungsfeld für Leute, die Geld haben oder Zeit haben? Oder ist das schön oder ist es nicht schön? Oder ist das Hässliche auch schön darstellbar? Also all so mögliche Fragen, die da auftauchen, die im Übrigen sowohl für die bildende Kunst als auch für die Literatur oder andere Künste von Relevanz sind, eben auch im Spiegel von dem, nur um es nochmal zu wiederholen, was du gesagt hast, dass wir gleichzeitig eine neue Bestimmung der Kunst über das Design haben, also wo ganz klar ist, eigentlich können wir auf diesen ganzen Krempel mit Bildern und sowas verzichten, also Kunst kann praktisch werden als sozusagen eine industrielle Form von Standardisierung der Lebenswelt. Und in diesem Umfeld hat man jetzt jemand wie Ernst Bloch. Eine Sache nochmal vorweggenommen, die Debatte, über die wir eigentlich reden, ist eine Debatte, die findet statt innerhalb dessen, was man so im allerbreitesten Sinne Marxismus nennt. Ja? Oder eine, wie auch immer, sozialistisch, kommunistisch orientierte Szenerie von Leuten, die sich halt mit Kunst beschäftigen. Das ist zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht gegeben. Das ist ja eben ohnehin gesagt, dass die Expressionisten nicht unbedingt politisch organisiert sind, aber auch Marxismus ist eigentlich noch kein Thema. Auch da ein Stichwort, wir müssen uns das ja alles vor Augen halten, wie das so zeitlich organisiert ist. Die Oktoberrevolution steht erst noch vor der Tür, 1917 und 1905, es war auch schon ein bisschen was im Busch. Aber zum Beispiel so ganz entscheidende Texte von Marx sind, und Engels auch, die sind noch gar nicht veröffentlicht im Deutschen. Also die kommen erst über die Archive dann in der Sowjetunion in den End-20er Jahren so in die Diskussion. Und eine Person, die dann auch noch auftauchen wird, Georg Lukács, ist dann einer der Ersten, der auf diese Texte reagiert. Aber es ist erstmal insgesamt alles so ein Feld, wo Marxismus noch keine große Rolle spielt. Und ich sage das jetzt deshalb, weil man sich ja schon vor Augen halten muss, wie gesagt, es gibt natürlich Texte von Lenin, beziehungsweise Texte von Marx und Engels selber. Das ist ja schon eine Sprache, und ich glaube, alle kennen diese Formel von der Utopie zur Wissenschaft, Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, eine Sprache, die sehr klar daherkommt. Ja, also eine Sprache, die sich jetzt nicht erlaubt, sonderlich literarisch zu formulieren. Und jetzt kommt Ernst Bloch. Und dann der Marxist ist. Ja? Und dann hat man ein Büchlein, das heißt dann erstmal Geist der Utopie. Also es heißt nicht deutsche Ideologie, das Kapital zur Kritik der politischen Ökonomie, also nicht irgendwie so Titel, die schon mal so da klar machen, hier geht es irgendwie um gesellschaftliche Bezüge, sondern so Geist der Utopie, ja, wie das, also so ein marxistischer Philosoph redet über Utopie, wo doch eigentlich zentral ist, nein, keine Utopie, sondern Wissenschaft. Das heißt aber nicht Geist der Wissenschaft. Das wäre eher so ein Hegel-Titel vielleicht. Ja. Gleichzeitig ist da eine Hegel-Anspielung drin. Hegel, Phänomenologie des Geistes. Dann ist Geist aber auch verwässert. Also das heißt, wir reden nicht mehr über Geist eben im hegelschen Sinne, sondern Geist hat auch so eine komische Konnotation von eben Spiritualität und Innerlichkeit und all sowas. So, und jetzt haben wir hier Ernst Bloch, erste Überschrift, Absicht, auch nicht Vorwort und Vorbemerkung, nee, Absicht, so. Dann erster Absatz, zwei Sätze, vier Worte. Ich bin, wir sind. Also so fängt kein philosophischer Text an, von dem man glaubt, dass der eine dezidiert marxistische Analyse der Gegenwart bietet. Und das ist aber die Sprache, die hält sich durch. Und das ist für die gesamte Bestimmung von Bloch und Blochs Denken, auch in Bezug auf den Expressionismus zentral, dass er selber in der Sprache des Expressionismus schreibt. Also dass sozusagen hier Form und Inhalt, das was er über den Expressionismus zu sagen hat, Form und Inhalt vermittelt sind. 1885 geboren, an diesem Buch arbeitet er zwischen 1915 und 1917, das erscheint in der ersten Ausgabe 1918 und dann 1923 nochmal überarbeitet. Und ich lese jetzt noch eine kleine Stelle vor, ganz vom Ende her, was ja im Übrigen auch nochmal dann beleuchten soll, was dieses Geistige soll. Also eine weitere Konnotation, die das Geistige hat, ist das Religiöse. Ja, auch das spielt eine große Rolle im Expressionismus, aber eben in so einer diffusen Figur. Und das finden wir auch immer wieder bei Bloch. Nicht? Also der schreibt dann so Bücher später wie Atheismus im Christentum, ist selber Jude, aber mit so ganz großer Nähe zum Christentum dann doch. Also findet Jesus irgendwie so ganz toll, aber immer so unter so einem Aspekt von einem Gedanken, dass in jeder Religion ein Moment von Befreiung drin liegt. Und auch das muss man ja zu Bloch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt er ist, der gilt als der Philosoph der Hoffnung. Also das ist so sein Zentralbegriff. Es geht, also Prinzip Hoffnung heißt ein Hauptwerk, es geht also um den Gedanken, dass in jeder Form menschlicher Äußerung, gesellschaftlicher Verfasstheit, so schlimm sie auch sein mag, immer ein Restfunken von Utopie vorhanden ist, immer ein Restfunken von Hoffnung vorhanden ist. Also das heißt, immer ein Rest bleibt von eigentlichen emanzipatorischen Willen, die Welt zu besseren, zu verändern. Und das wird später Probleme mit sich bringen, beziehungsweise natürlich letztendlich ab 33 die Frage, spätestens ab 33 die Frage aufwerfen, wie ist es denn mit so einer Gesellschaft wie der nationalsozialistischen und den utopischen Potenzialen darin. Kommen wir aber noch drauf. Aber jetzt der gute Ernst. Erstmal so, ich lese einen kleinen Absatz dazu vor. Elendig lange Sätze natürlich, sage ich deshalb, kommt ein Semikolon und jetzt lese ich los. Aber dass wir selig werden, dass es das Himmelreich geben kann, dass sich der evident eingesehene Trauminhalt der menschlichen Seele auch setzt, dass ihm eine Sphäre wie auch immer bestimmter Realität korrelativ gegenübersteht, das ist nicht nur denkbar, das heißt formal möglich, sondern schlechterdings notwendig, weit entfernt von allen formalen oder realen Belegen, Beweisen, Erlaubnissen, Prämissen seines Daseins, aus der Natur der Sache a priori postuliert und demnach auch von utopischer, intensiver Neigung, genau gegebener, essentieller Realität. Ich glaube, man kann dem nicht sofort folgen, darum geht es auch nicht, aber klar ist, das ist kein sozusagen formal argumentativer Schreibstil. Ja? Also das sind Setzungen, die arbeiten mit einer höchst metaphorisch aufgeladenen Sprache und changieren sozusagen immer so zwischen eben genau diesen religiösen Motiven. Also da ist denn jemand, der redet vom Himmelreich, ja, als Marxist. Und was aber eben gleichzeitig immer wieder zurückgeholt wird in Fragen der Umsetzbarkeit solcher Utopien oder solcher Gedanken. Abschließend, mein Teil ist kurz, ne? Oder habe ich jetzt auch schon so lange geredet? Abschließend nochmal zu dem, ist aber wirklich jetzt noch der letzte Gedanke, zu dem, was Lukas eingangs meinte, Kälte und Wärme. Also genau das sind Begriffe, mit denen Bloch arbeitet, im Übrigen auch schon im Geist der Utopie, wobei man da eine Sache klar sehen muss, die im Übrigen auch noch für das, was der Expressionismus heißt, interessant wird, nämlich Kälte ist, anders als es bei Adorno später ist, für Bloch nichts Schlimmes. Bloch redet vom Kältestrom und vom Wärmestrom des Marxismus und das sind sozusagen wie so Klimaströme im Meer oder wie man sich das auch immer vorstellen mag, zwei Ströme oder Tendenzen, wie Bloch dann später auch sagt, die sich gegenseitig bedingen und die auch beide notwendig sind. Ja, also die Sprache, wie gesagt, höchst metaphorisch, da gibt es dann das warme Rot und das kalte Rot. Und das kalte Rot, das wäre zum Beispiel genau das, was Marx macht im Kapital, das ist eine ganz klare Analyse der Wertvergesellschaftung, so funktioniert Kapitalismus, der Kapitalismus ist selber kalt. Und um ihn zu kritisieren, brauchen wir keine Wärme, sondern müssen dem mit derselben Kälte entgegnen, wie der Kapitalismus auch den Menschen behandelt. Gleichzeitig aber eben das warme Rot des Marxismus, ja, das ist eben so dieses Humane, das sind die Reste, die er übernimmt aus, was weiß ich, christlicher Nächstenliebe und irgendwie so jüdischen Gemeindegedanken oder was auch immer. Und das glaube ich, ist durchaus zentral eben auch für nämlich genau das, wie Bloch den Expressionismus versteht. Das heißt, im Übergang zu dem, was du gesagt hast, wenn die Expressionisten in der Brücke oder im Blauen Reiter oder in welchen Organisationen auch immer, von denen du gesprochen hast, sich erstmal nicht dezidiert als politische Organisation sehen, sondern als künstlerische Organisation, ist das genau der Punkt, wo Bloch sagen würde, das ist es, was uns interessiert. Weil die politische Organisation wäre erstmal nur eine Verregelung. Aber wenn quasi der Versuch mit ästhetischen Mitteln gemacht wird, expressiv, also eben zum Ausdruck zu bringen, was eigentlich das emanzipatorische Ziel ist, so verstellt das auch immer ist, und das muss verstellt sein, weil die Gesellschaft halt auch nicht so ist, dass sie so unmittelbar zum Ausdruck bringt, wie es richtig wäre. Genau das sind für Bloch so die Momente, wo sozusagen aus dem, genau, das ist der letzte Punkt, aus dem Subjektiven sich überhaupt der objektive Blick auf Wirklichkeit ergibt. Ja? Also ein ganz zentraler Begriff, der nachher auch noch eine Rolle spielt, ist der subjektive Faktor. Also das heißt, wir können eine politische Bewegung nicht so runterbrechen, dass wir sie quasi wie eben so ein Zettelkasten, wie es im Sowjetmarxismus war, abarbeiten, sondern es zählt immer der subjektive Faktor und der muss auch, eben das wäre so eben nochmal Wärmestrom, der muss auch warm gehalten werden und ja, Jugend brennt, das fällt mir jetzt noch ein, aber das kommt ja noch. Dazu das.
Dazu das.